Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext heute Morgen steht im Römerbrief Kapitel 8, die Verse 1 folgende. Paulus schreibt: So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, der hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in Gestalt des sündigen Fleisches um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde. Wie wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Denn die da fleischlich sind, die sind auch fleischlich gesinnt. Die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod, und geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermag's auch nicht. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern in Jesus Christus, welche Bedeutung hat das Pfingstfest für unser ganz persönliches Leben? Ist es nur ein zusätzlicher freier Tag, ein langes Wochenende, wo man geschickt Kurzurlaub machen kann, ein gefundener Anlass für einen kurzen Ferienabschnitt? Warum feiern wir Pfingsten? Pfingsten erinnert uns Jahr für Jahr an die Gabe des Heiligen Geistes, dass Gott zu seiner Verheißung steht und diese Verheißung erfüllt hat. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Mit dem Geist Gottes beginnt völlig Neues hier in unserer Welt. Das haben die Jünger beim ersten Pfingstfest erfahren. In dieser Kraft des Heiligen Geistes treten sie mutig auf die Straße hinaus. Angst und Unsicherheit fallen wie Fesseln ab. Sie erfahren, wie Gott an ihnen und in ihrem Leben erfüllt: Ihr werdet meine Zeugen sein. Langsam, ganz langsam begreifen sie, was ihnen in dem Geist Gottes alles geschenkt ist. Und genau daran lässt Paulus uns im heutigen Predigttext Anteil haben. Auch er zeigt uns auf, was der Geist Gottes unter uns und in uns wirkt. Er betont: Gottes Geist lässt befreit aufatmen. Gottes Geist gestaltet um. Und Gottes Geist macht der Zukunft gewiss. Zum Ersten: Gottes Geist lässt befreit aufatmen. Die letzte Schulstunde vor den Ferien ist zu Ende. Die Schüler strömen zur Schule hinaus. Sie atmen befreit auf. Endlich frei, endlich Ferien. Oder ein Hochspringer. Er ist gesprungen. Die Latte bleibt liegen. Jubelnd reißt er die Hände hoch. Er atmet auf. Endlich geschafft, endlich diese Hürde genommen. Der Apostel Paulus kennt ebenso dieses befreite, tiefe Aufatmen. Der drückt es mit dem ersten Vers aus, mit dem geistlichen Jubelruf: Endlich frei, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Endlich frei. Das ist seine Antwort auf den verzweifelten Hilferuf im Kapitel zuvor. Da sagte er: Ich elender Mensch, wer vermag mich aus diesem Todesleib, aus der Macht der Sünde befreien und erlösen? Da war er noch gefangen von der Ausweglosigkeit des Todes, gefangen von der Übermacht der Sünde. Doch nun kommt Ruhe in sein Leben hinein. Ruhe durch die Gewissheit der Befreiung, der Erlösung in Christus Jesus. Angst und Unsicherheit sind auf einmal gewichen, weil Gott selber das Gesetz des Todes über seinem Leben zerbrochen hat. Gottes Geist hat Paulus die Augen dafür geöffnet, dass Gott sein Nein über seinem Leben weggenommen hat. Er hat ihm die Augen dafür geöffnet, dass wer zu Jesus Christus gehört, der braucht keine Verdammnis von Gott mehr zu fürchten. Er ist frei. Seine Schuld ist bereits vergeben durch den Tod Jesu am Kreuz. Er ist wirklich frei. Diese Erfahrung macht in gleicher Weise auch die Ehebrecherin bei Jesus. Auf frischer Tat hatte man sie ertappt. Sie wurde im wahrsten Sinn des Wortes zu Jesus hingezerrt. Allen war klar, das Gesetz des Mose verlangte Todesstrafe. Sie hat ihr Leben verwirkt. Sie hat keine Chance mehr. Vergebung ist in dem Fall wirklich unmöglich. Jesus nun soll das letzte Todesurteil über ihrem Leben sprechen. Doch Jesus bricht den Teufelskreis von Schuld, Sünde und Tod auf. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Wir sind alle schuldig, ob mehr oder weniger. Keiner ist frei. Jeder von uns ist gebunden, ja gefesselt von der Macht der Sünde und des Todes. Die Umstehenden gehen stumm nach Hause, einer nach dem anderen. Jeder Einzelne erkennt, wer er ist, und er ist ehrlich zu sich selber. Keiner hebt die Hand und wirft einen Stein. Sind wir das auch, so ehrlich wie die Leute damals? Begreifen wir, dass wir Schuld im Leben haben, oder tun wir einfach so, als könnten wir kein Wässerlein trüben? Wer Jesus begegnet, ja, wo der Geist Gottes wirkt, da müssen wir ehrlich sein. Und dann, genau dann können wir aber auch das erfahren, was die Ehebrecherin erfuhr. Dass Christus zu ihr sagt: Dir sind deine Sünden vergeben. Gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. Freispruch statt Verurteilung, Leben statt Tod, Hoffnung statt Verzweiflung. Welch befreites, tiefes Aufatmen bei Paulus, welch befreites, tiefes Aufatmen bei dieser Frau. Sicher, diese Befreiung finden wir nicht aufgrund der eigenen frommen Leistung. Diese Freiheit finde ich nicht durch mein unbescholtenes Leben oder durch meine gute Einstellung, die ich habe. Paulus hat im eigenen Leben erfahren und auch darunter gelitten, dass die eigene, ja noch so gut gemeinte Frömmigkeit ein Irrweg ist. Geistlich aufatmen, das betont Paulus nun ganz eindeutig. Geistlich aufatmen, befreit sein können wir nur durch den Geist Gottes, der in uns dieses befreite Staunen wirkt. Gott selber hat seinen Sohn für meine Schuld sterben lassen. Er starb als der Sündlose für die Schuld der Welt. Für meine und deine Sünde starb er am Kreuz. Er hat damit die Sünde bereits besiegt. Ich brauche nicht mehr, gegen die Sünde anzukämpfen, mit meinem Leben ein Gegenpol bilden. Gott selber hat uns durch den Tod Jesu gerecht gemacht. Welch ein Tausch, welch ein Geschenk. Im glaubenden Annehmen geschieht dann auch das, was Paulus in 2. Korinther 5 sagt. Ist jemand in Jesus Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Neues ist geworden durch den Geist Gottes, der beides wirkt, glauben wollen und in diesem Glauben bleiben. Deshalb das Zweite, der Geist Gottes gestaltet um. Die Bibel kennt viele Beispiele, wie Gottes Geist Menschen verändert hat. Wenn jemand zum Glauben an Jesus Christus gefunden hat, dann beginnt das neue Leben. Der Freie soll als Befreiter leben. Paulus wird deshalb nicht müde, in unserem Text zu betonen, der Geist Gottes ist im Glaubenden lebendig. Neues hat in ihm begonnen und soll die ganze Person durchdringen und auch nach außen dringen. Der Geist Gottes will in uns wohnen. Wohnen heißt, in uns zu Hause sein. Wie man an einer Wohnung ablesen kann, wem sie gehört, wer sie gestaltet, ja, eingerichtet hat, so soll auch bei uns das so sein, dass andere Menschen an uns Christen erkennen können, dass dieser Heilige Geist Gottes in uns wohnt, in uns zu Hause ist. Christus will unser Leben durch seinen Geist nach seinen Maßstäben umgestalten und prägen. Paulus fasst nun diesen Willen Gottes, diesen guten Willen Gottes für uns in zwei Stichworten zusammen. Er sagt, wo der Geist ist, da ist Leben und Friede. Der Geist Gottes macht lebendig, schenkt Leben im umfassenden Sinn. Er steht damit im Gegensatz zum geistlichen und auch zum leiblichen Tod. Wer mit neuem Leben aus Gottes Hand beschenkt ist, kann von daher nur hier und heute für das Leben eintreten. Da bejahe ich das Leben in seiner vielfältigen Ausprägung. Von vor der Geburt an bis zum Tod. In der Blüte oder auch in der Begrenzung des Lebens. Da freue ich mich über werdendes Leben. Da freue ich mich an der Blüte des Lebens. Und da freue ich mich auch mit Leidenden und Sterbenden auf der letzten Wegstrecke mitgehen zu können. Ihnen dadurch die Kraft des Geistes, Trost und Zuversicht zu geben. Weil Gottes Geist Leben ermöglicht, kämpft auch die Gemeinde Jesu für das Leben. Da sind wir als Christen gefordert, unser ganzes Leben zu teilen. Da wollen Behinderte an unserer Lebensfreude Anteil haben, mit teilhaben, auch am Gemeindeleben. Da wollen wir alles Erdenkliche tun, dass werdende Mütter im wahrsten Sinn des Wortes in guter Hoffnung sein können, dass sie voller Freude auf ihr Kind warten können. Zum Leben gehört aber auch ein tragender Lebensinhalt oder Lebenssinn. Deshalb drängt uns der Geist Jesu genauso wie damals die Jünger, Jesu Gaben an andere weiterzugeben, auf ihn hinzuweisen als den Lebensgrund und Lebenssinn. Geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker. Lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe, sagt Jesus. Zum Leben gehört daneben aber auch seelische und leibliche Hilfe. Darum bemüht sich die Diakonie in der alten und Krankenpflege. Als Christen dem Leidenden helfen, sein Leben anzunehmen und sein Leben diesem Gott anzuvertrauen. Paulus betont dann auch, dass der Geist Frieden wirkt und Frieden schenkt. Bei Friede denken viele an den Frieden der Völker untereinander. Paulus jedoch setzt erst einmal einen Schritt tiefer an. Er sagt in unserem Text, das Problem des Unfriedens ist die Feindschaft gegen Gott. Der Mensch ist eben nicht bereit, sich diesem Gott, dem Schöpfer, zu unterstellen. Er will Gottes Autorität eben nicht über seinem Leben anerkennen und sich nach seinem Maßstäben ausrichten. Der Geist Gottes jedoch schenkt eine veränderte Einstellung, eine neue Einstellung Gott gegenüber. Da will ich Kind des himmlischen Vaters sein. Da höre ich gern, was er sagt. Da tue ich dann auch, was ihm gefällt. Bei Gott erfahre ich, dass Gottes Willen, Gottes Weg mit meinem Leben, mit mir, doch ein zutiefst guter Weg ist. Da ist die Feindschaft beendet. Friede ist eingekehrt. Und dieser Friede in uns will sich auswirken in die Welt um uns herum. Beim Auslegen des 5. Gebotes in der Bergpredigt nennt Jesus, wem dieser Friede in allererster Linie gilt, dem Allernächsten. Er nennt hier den Bruder. Das ist also die erste Stelle, wo der Friede Gottes Kreise ziehen will. Wir können nicht nach Frieden in der Welt schreien und gleichzeitig im Unfrieden mit unseren Eltern, Geschwistern, Mitschülern oder Arbeitskollegen beharren. Der Geist Gottes ermutigt uns, dass wir uns umgestalten lassen, wo wir da beginnen, aus der Kraft des Heiligen Geistes in unseren Familien und in unserem Berufsalltag den Frieden hineinzutragen. Da wird auch unsere Gesellschaft, da wird unsere Welt diesen Frieden spüren und von diesem Frieden geprägt werden. Auf einer christlichen Männerfreizeit wurde einmal ein Lastwagenfahrer gefragt, was sich denn bei ihm, als er zum Glauben fand, konkret verändert habe. Er sagte als Beispiel, nun ja, wenn ich auf der Straße unterwegs bin und merke, dass einer so ganz dicht hinter mir fährt, als wollte er mir die Heckklappe eindrücken, dann fahre ich halt nicht mehr auf den Straßenrand, um ihm Schotter gegen den Kühler zu schleudern. Der Geist Gottes verändert, der Geist Gottes gestaltet um, macht aus alten Menschen neue Menschen, denen man den Frieden Gottes abspüren kann. Der Geist Gottes gestaltet um, auch dann, wenn wir immer wieder unter unseren eigenen Fehlern, unseren Begrenzungen leiden. Er wirkt, auch wenn ich merke, dass bei mir etwas nicht stimmt. Denn dann sehe ich, dass ich für diesen Geist offen bin, wenn ich offen bin für Veränderungen, für Erneuerungen, wenn ich unter den Fehlern, unter den Schwächen, unter den Begrenzungen selber leide. Dann merke ich, dass Gottes Geist an mir arbeitet. Und das ist die beste Voraussetzung dafür, dass ich auch mein Leben mehr und mehr verändern kann. Der Geist Gottes öffnet uns dann auch den Blick über uns selber hinaus für andere, für unsere Familien und unsere Gesellschaft, auch für den Gemeindekreis, in dem wir uns zu Hause fühlen. Der Geist Gottes macht uns offen für die anderen und für ihre Anliegen. Gottes Geist gestaltet uns um, damit wir dort, wo wir leben, Lebens- und Friedensbringer werden. Und das Dritte, Gottes Geist macht der Zukunft gewiss. Auf dem Weg durch das Leben geht dieser Geist Gottes mit uns. Deshalb nannte Jesus ihn den Tröster und die Kraft aus der Höhe. Trotz aller Bruchstückhaftigkeit, trotz aller kleinen Anfänge, in denen wir scheinbar stecken zu bleiben drohen, trotz all diesem brauchen wir nicht mutlos zu werden. Auch in der ersten Gemeinde damals in Jerusalem gab es Probleme und gab es Unzulänglichkeiten. Doch immer wieder wurde das eine sichtbar und das eine erbeten. Der Geist Gottes soll unter uns wirken. Der Geist Gottes wirkt tatsächlich. Er trägt den Einzelnen wie auch die ganze Gemeinde, ob hier am Ort, wie auch in der ganzen weiten Welt. Dieser Geist Gottes korrigiert, er führt weiter. Der Geist Gottes öffnet den Blick für neue Aufgaben. Bei allem Leben und Arbeiten in dieser Welt hier und heute zeigt der Geist aber auch darüber hinaus das Ziel Gottes mit uns und der ganzen Welt. Das, was hier in uns und unter uns durch den Geist an Neuem aufbricht, das weist auf Gottes neue Welt hin. Der Geist erneuert ja nicht nur hier und heute. Der Geist, sagt Paulus, wird auch am Ende vollenden. Wir brauchen uns nicht selber zum Ziel zu führen. Wir brauchen nicht krampfhaft auf dieses Ziel hinarbeiten, sondern dürfen uns in die Kraft des Geistes hineingeben und dürfen erfahren, wie Gott uns durch seinen Geist Schritt um Schritt diesem Ziel entgegenführt. Diese tiefe Gewissheit, von der Paulus spricht, hat er durch die Auferstehung Jesu gewonnen. Da hat doch Gott unüberbietbar deutlich die Kraft seines Geistes gezeigt. Da wird deutlich, der Geist Gottes ist der Geist des Lebens, des neuen Lebens, selbst nach dem Tod. Diesem neuen Leben gehen wir gemeinsam entgegen. Seit Jesu Auferstehung ist das die einzige, aber auch wirkliche Hoffnung der Christenheit. Wie Jesus, so werden auch wir auferstehen. Wir, die wir ihm vertrauen. Und Paulus bringt es im letzten Satz auf den Punkt, derselbe Geist, der Jesus Christus auferweckt hat von den Toten, der wird auch uns, die wir ihm vertrauen, und unsere sterblichen Leiber auferwecken nach der Wirkung seiner Kraft. Da werden wir nach Leib, Seele und Geist vollendet. Diese Gewissheit, dass wir diesem Ziel entgegengehen, schenkt der Geist Gottes. Diese Gewissheit will unser Herz erfüllen, will uns durchdringen, will uns prägen, selbst in aller Not und Traurigkeit. Diese Gewissheit will uns prägen, damit wir selber ein Zeichen, eine Stärkung und ein Vorbild für andere um uns herum werden. Diese Gewissheit hat Dietrich Bonhoeffer in seiner letzten Lebensstunde getragen. Mitten aus einer Andacht, die er für seine Mitgefangenen hielt, wurde er herausgerufen: Gefangener Bonhoeffer, fertig machen und mitkommen. Da sagte er zu seinen Mitgefangenen: Das ist das Ende. Für mich der Beginn des Lebens. Das neue Leben in der Gemeinschaft mit Christus wartet auf uns, die wir hier geglaubt haben. Dort werden wir vom Glauben zum Schauen hindurchdringen. Welch eine Hoffnung liegt in dieser Gewissheit, die der Geist Gottes schenkt. Welche Hoffnung liegt in diesem Geist, der uns befreit, der uns umgestaltet und der uns der Zukunft gewiss macht. Über diesen Geist wollen wir uns nicht nur heute freuen, sondern an allen Tagen, die vor uns liegen. Um diesen Geist wollen wir täglich bitten. Amen. O Heiliger Geist, kehr bei uns ein und lass uns deine Wohnung sein. O komm, du Herzenssonne, du Himmelslicht, lass deinen Schein bei uns und in uns kräftig sein, zu steter Freud und Wonne. Sonne, Wonne, himmlisch Leben willst du geben, wenn wir beten, zu dir kommen wir getreten. Amen.